Es gibt eine Fernsehsendung namens Undercover Boss. Und in dieser Sendung ist es so, dass der Geschäftsführer oder irgendeiner von der Führungsetage von einer großen Firma sich kleidet und dann sich in die normale Tagesgeschäft hinein begibt. Meist sind das Firmen, die groß genug sind, dass sie an verschiedensten Standorten Stellen haben und der kann dahin kommen und also verschiedene Arbeiten mitmachen. Der wird meist als ein Praktikant oder ein eventueller Umschüler verkauft, sozusagen, um zu erklären, warum diese Person nur kurz an der Stelle mal reinschnuppert, was da gemacht wird, und auch zu erklären, warum ihm ständig Fernsehkameras hinterherrennen. Und jedenfalls, die zeigen, wie die Chefs dann so die ganz normale, mitunter richtig die Drecksarbeit machen müssen. Und wie sie sich in den Alltagsgeschäft hineinbegeben müssen, wo sie normalerweise nicht direkt damit zu tun haben, weil sie an anderer Stelle andere Verantwortung haben. Und sie bekommen einen Einblick dafür, wo es in der Firma klemmt, wo Ressourcen vielleicht nötig wären. Aber die Mitarbeiter haben nicht das, was sie gerade brauchen. Oder dass sie mitkriegen, dass irgendetwas an ihrem System einfach nicht stimmt und dass sie das als Chef eigentlich ändern müssten. Und es ist dann auch immer so, dass sie die Mitarbeiter, die die Aufsicht über den, also vermeintlichen Praktikanten hatten, fragen. Und wie hat er sich gemacht? Und meist heißt es so in etwa, naja, das können sie nicht so richtig. Da müssten sie noch einiges lernen, bevor sie meinen Job machen können. Nun, wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Und eigentlich steht die Weihnachtszeit noch bis morgen, also bis zum 6. Januar ist eigentlich noch Weihnachtszeit. Und wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott selber zu uns gekommen ist. Man könnte sagen, es ist eine Art kosmischer Undercover Boss, dass der Schöpfer selber in seine Schöpfung hineingekommen ist. Aber gerade dieser Punkt ist einer der großen Fragen in Bezug auf unseren Glauben, einer der großen Geheimnisse, könnte man sagen. Wie ist es eigentlich möglich, dass der Schöpfer zu einem Teil seiner Schöpfung wird? Die Menschwerdung Gottes ist etwas, wo Leute sich seit 2000 Jahren die Köpfe zerbrechen. Wie geht das eigentlich? Wie ist sowas überhaupt möglich? Und heute möchte ich über den Wochenspruch für diese Woche predigen. Nun, kurze Erklärung. Also Robert hatte schon auf den Jahresspruch, die Jahreslosung verwiesen. Ein Vers, was von einer Gruppe ausgewählt wird, was so ein bisschen, ja, was uns besonders durch das Jahr begleiten soll. Und viele von uns werden diese Losungshefte kennen. Da drin findet man für jeden Tag ein Vers, der ausgelost wurde, also gezogen wurde für den Tag. Und dann gibt es ein dazugehöriges Vers, also die Losungstexte sind immer aus dem Alten Testament und dann ist immer schon ein Vers aus dem Neuen Testament, was mit dem Vers zusammengeht. Es gibt für jeden Monat einen Monatsspruch und diese Losungsverse, die Monatssprüche und die Jahreslosung, die sind immer anders und unterschiedlich. Aber es gibt auch für jede Woche einen Wochenspruch, die sind aber jedes Jahr dieselben. Das heißt, für die erste volle Woche im neuen Jahr ist es immer Johannes 1,14. Und dieser Vers, Johannes 1,14, spricht direkt diese Menschwerdung Gottes an. Dort steht, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Nun, ja, wenn man hier im Losungsheft schaut, haben sie nur den letzten Teil von dem Vers genommen. Keine Ahnung, warum sie den ersten Teil weggelassen, gehört natürlich auch dazu. Aber Johannes, im Johannesevangelium finden wir die Weihnachtsgeschichte eben ganz anders. Ich meine, in Johannes Evangelium finden wir nichts von Josef und Maria, wir finden nichts von Engelerscheinungen, wir finden nichts von Bethlehem und von Besuchern an der Krippe, sondern Johannes geht den Ganzen ganz anders an. Man könnte sagen, von einer ganz anderen Dimension. Oder dass Johannes einfach der Philosoph ist unter den Evangelisten. Er redet von Jesus als das Wort. Nun, das griechische Wort für Wort, also das Wort, was Johannes gebraucht hat, ist Logos. Und man muss verstehen, dass hinter Logos viel mehr steckt als nur ein Begriff für Worte. Sondern die Griechen haben das als eine Art Kraft im Universum verstanden. Johannes greift diesen Gedanken auf und er sagt, ihr habt schon mal was von einem Logos gehört. Ihr habt von irgendeiner Kraft da gehört. Ich möchte euch das Logos persönlich vorstellen. Denn das Logos ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Man muss auch verstehen, für viele Griechen, auch für viele Juden, die von der griechischen Kultur ziemlich stark geprägt waren, war der Gedanke, dass das Logos, dass das Wort Fleisch werden sollte, absolut widersprüchlich. Weil viele haben in ihrem Denken das Fleisch als etwas grundsätzlich Schlechtes gesehen. Der Platon zum Beispiel, berühmter griechischer Philosoph. Und auch heute noch kann man von einer platonischen Beziehung reden. Das ist eine Beziehung, wo der Körper überhaupt keine Rolle spielt. Weil für Platon war der Körper etwas Schlechtes, was man überwinden wollte, wo man möglichst davon wegkommen wollte. Und zu sagen, dass das Wort, also dieses Logos, Fleisch geworden ist, boah, das passt ja gar nicht zusammen. Aber genau das will Johannes auch sagen. Gott hat gehandelt und hat gehandelt ganz anders, als wir das gedacht hätten, als wir das erwartet hätten, als wir das überhaupt für möglich gehalten hätten. Sondern Gott selber, die höchste Kraft überhaupt, ist einer von uns geworden, ist zu uns gekommen, ist uns nahe gekommen. Und es geht noch weiter. In dem Text finden wir die einfachen Worte und hat unter uns gewohnt. Nun, auf einer Ebene würden wir sagen, ja, also wenn er Mensch geworden ist, wird er wohl unter uns gewohnt haben. Ziemlich logisch. Warum braucht Johannes das überhaupt zu sagen? Was leider in unseren Übersetzungen nicht so deutlich rüberkommt, ist, dass Johannes mit diesen Worten einen ganz direkten Bezug genommen hat auf den Exodus. Also auf den Auszug aus Ägypten, wovon man im zweiten Buch Mose im Alten Testament liest. Da lesen wir davon, dass das Volk Israel als Sklaven in Ägypten gelebt hat, dass sie sehr gelitten haben unter diesem Druck, Sklaven zu sein. Und Gott hat Mose hingeschickt, um das Volk in die Freiheit zu führen. Und als Mose das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, hatten sie eine Gottesbegegnung, wo Gott ihnen sein Gesetz gegeben hat und hat auch eine Anordnung gegeben. Er hat gesagt, ich will mitten unter euch wohnen. Daher baut ein Zelt, wo ich euch begegnen werde. Offenbarungszelt wird das im Alten Testament benannt. Und es geht darum, dass Gott ganz genaue Anweisungen gegeben hat, wie sie das bauen sollten, weil er da mitten unter ihnen wohnen wollte. Und diese wenige Worte in diesem Vers, da hat der Johannes ganz schön was gedreht. Ich meine, ich gebe zu, ich habe es nur erkannt, weil ich auch schlaue Bücher darüber gelesen habe. Aber er hat ein Wortspiel zwischen der griechischen und hebräischen Sprache gemacht. Wow, ist zu hoch für mich. Also man könnte sagen, es ist so ähnlich wie die Otto-Witze von den 80er und 90er Jahre, als er sowas gesagt hat wie Englisch für Fortgeschrittene, Englisch für Runaways, ne? Also Worte verdreht hat. Sowas Ähnliches hat Johannes hier gemacht. Und der Gedanke, was hier deutlich durchkommt, ist, dass er sagt, und er hat unter uns gezeltet. Bezieht sich dann eben auf das Zelt, wo Gott erst unter dem Volk Israel gelebt hat und sagt, Gott ist wieder zu uns gekommen. Gott hatte so eine Sehnsucht, uns nahe zu sein, dass er wieder unter uns gezeltet hat. Aber diesmal, hoho, hat er es ganz anders gemacht. Er ist einer von uns geworden. Er hat Fleisch angenommen und hat unter uns gewohnt. Und das ist eigentlich ein Bogen, der durch die gesamte Bibel gespannt wird, dass Gott so eine Sehnsucht hat, uns nahe zu sein. Gott hat so eine Sehnsucht, dir nahe zu sein, dass es immer und immer wieder getan hat. Im Offenbarungszelt, im Tempel und der Höhepunkt in Jesus ist er zu uns gekommen. Aber damit hat er auch immer noch nicht genug, weil wenn du in der Apostelgeschichte liest und weiter im Neuen Testament, findest du ganz deutlich, dass Gott sagt, ich will in dir wohnen. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Ist das dir wirklich bewusst, was für eine Sehnsucht Gott hat nach dir, ganz nah bei dir zu sein? Er will mit dir leben. Nicht nur mal Hallo und Tschüss, sondern innig immer bei dir sein. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Gerade erst vor wenigen Tagen wurde ich auch direkt in Bezug auf diesen Vers gefragt, was ist eigentlich die Herrlichkeit des Herrn? Was ist denn das? Was ist darunter zu verstehen? Und die Frage kam für mich ziemlich plötzlich, musste ganz schnell versuchen zu denken, nicht unbedingt meine Stärke, aber habe dann gesagt, naja, weißt du, wenn wir etwas Wunderbares erleben, sagen wir, oh, das ist ja herrlich. Und Johannes, er erzählt davon, dass wir die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes Gottes erleben durften, weil er selber auch davon, also das erlebt hat. Und das ist das, wovon er erzählt in dem Johannesevangelium. Also es ist nicht, dass er hier irgendwelche Gedichte aufsagt oder philosophische Dinge von sich gibt und dann geht er weiter und erzählt irgendwas anderes. Nein, er sagt, die Herrlichkeit Gottes ist zu uns gekommen. Wir haben die Herrlichkeit des einzigen Sohnes Gottes gesehen. Hier, lass mich dir erzählen. Und er erzählt, wie Jesus bei einer Hochzeitsfeier Wasser zum Wein gemacht hat. Man darf auch nicht aus dem Blick verlieren, für die Familien von diesem jungen Ehepaar wäre das eine große Schande, eine große Unehre gewesen, wenn sie ihren Gästen nichts mehr hätten anbieten können. Auch das war etwas, was für Jesus wichtig war. Johannes hat erlebt, wie Jesus Menschen geheilt hat. Johannes war dabei, als Jesus vor dem Grab von Lazarus stand und gerufen hat, Lazarus, komm raus. Und ein Mann, der 4 Tage lang tot gewesen ist, aufgestanden und aus dem Grab herausgelaufen gekommen ist. Johannes war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Tag, der wirklich nicht mit dem Begriff Herrlichkeit zusammenzubringen ist, bis 3 Tage später Jesus von den Toten auferstanden ist. Und Johannes war auch einer der ersten Zeugen davon. Das heißt, wenn wir hier lesen, dass er sagt, wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, dürfen wir diese ganze Panorama da sehen. Weil Johannes sagt, ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Ich will dir davon erzählen, aber du kannst seine Herrlichkeit auch erleben. Und unser Vers endet mit einer Beschreibung dieser Herrlichkeit Gottes, voll Gnade und Wahrheit. Wenn wir ganz ehrlich sind, diese Kombi hat es ganz schön in sich. Über Gnade reden wir gern. Gnade ist schön. Ich mag Gnade. Es ist auch ja, super einfach für einen Pastor, über Gnade zu reden. Die Gemeinde hört da gern zu. Aber wie sieht es aus, wenn wir mit der Wahrheit anfangen? Gnade ist etwas Schönes, etwas Wohltuendes. Aber die Wahrheit nicht immer unbedingt. Die Wahrheit tut oftmals weh. Die Wahrheit ist etwas, was uns ganz schön einschüchtern kann an manchen Stellen. Ich denke, man beobachtet es auch häufig, dass Menschen, die Wahrheit wissen, fällt es ihnen wesentlich schwerer, Gnade zu leben. Ja, Gnade und Wahrheit ist eine Kombination, die, also ein paar, sondern wenn wir die Wahrheit sehen, wenn wir die Wahrheit bekennen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Gnade ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Und ehrlich gesagt, meine Beobachtung ist auch, die Person, mit wem wir uns am schwersten tun, Gnade zu zeigen, ist die Person, die wir im Spiegel sehen, ist uns selbst, weil wir da die Wahrheit kennen. Und ich weiß nicht, wie oft ich von Leuten gehört habe, dass sie gesagt haben, also, dass Gott den anderen liebt, das kann ich verstehen. Dass Gott dem anderen vergibt, das kann ich verstehen. Aber das kann für mich nicht sein. Alles, was ich gemacht habe, was ich vermasselt habe, ja, diese Kombination von Gnade und Wahrheit ist ganz schön heftig. Aber wir haben die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater gesehen, voll Gnade und Wahrheit. Jesus kehrt unsere Wahrheit nicht unter den Teppich und sagt, wir reden nicht mehr drüber. Sondern Jesus setzt sich mit uns und unserer Wahrheit auseinander. Und das ist gerade die Gnade Gottes. Weil es ist nicht Gnade, wenn wir etwas einfach unter den Teppich kehren und versuchen, nicht drüber zu sprechen. Gnade ist etwas Heilendes. Etwas, ja, es ist Balsam für die Seele. Es ist frisches Wasser an einem heißen Tag. Gnade ist Erneuerung. Und genau das ist es. Gott will uns erneuern. Nicht einfach einen neuen Anstrich, ein bisschen Farbe drauf, dann sieht man die Kratzer nicht so, sondern er will uns komplett von innen heraus erneuern. Und das geht nur mit Gnade und Wahrheit. Das heißt, all das, was dich belastet, das brauchst du nicht zu verbergen. Brauchst du nicht zu versuchen, vor ihm zu verstecken, sondern bring es zu ihm. Weil das ist, wo wir dann Gnade finden. Und er ist voll davon. Und wenn wir uns mit unserer Wahrheit auseinandergesetzt haben und seine Gnade empfangen haben, macht er uns zu einem ganz neuen Menschen. Ja, in moderner Sprache könnte man sagen, Mensch 2.0, weil er selber in unsere gefallene Welt gekommen ist, weil er selber als einer von uns gelebt hat, aber diese Verbindung zu dem Vater nie verloren hat, immer gepflegt hat, immer beibehalten hat und weil er selber die Strafe für unsere Sünde getragen hat. Wir können uns mit der Wahrheit auseinandersetzen. Wir dürfen seine Gnade erleben und erleben, was es bedeutet, ein neuer Mensch zu sein. Das ist sein Wort für dich. Das ist ein Undercover-Boss, der nicht versteckt bleibt, ganz und gar nicht, sondern der geoffenbart wird in all seiner Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit, er will, dass seine Herrlichkeit in dein Herz hineinstrahlt, dass du die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater erlebst, dass Gnade und Wahrheit in deinem Leben ein wohltuendes, heilendes, erneuerndes Miteinander finden. Das ist sein Geschenk an uns. Es ist auch so passend, dass wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern. Weil das ist gerade das, was Jesus selber uns gegeben hat, um uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Und, naja, weißt du, durch die Kirchengeschichte hat es immer wieder die Streite und Argumente und Disputationen und so weiter gegeben. Ich weiß nicht, wie viel Tinte vergossen wurde zu diskutieren. Wie ist eigentlich mit dem Abendmahl zu verstehen? Ist Christus leibhaftig da oder ist er im Geiste da oder ist das nur ein Gedächtnismahl? Nehmen wir die ganzen Argumente, schmeißen die raus, weil das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Christus uns begegnet. Und welche theologische Etiketten wir draufkleben oder nicht, das ist nicht das Wichtige. Was wichtig ist, ist, was Christus für uns getan hat. Dass Christus für uns gestorben ist. Dass er von den Toten auferstanden ist. Dass er uns Erneuerung anbietet. Dass er uns Leben anbietet und das in Fülle. Wenn wir dann, ja, kleines Stück Brot, Schlückchen Saft zu uns nehmen, das macht den Magen nicht satt. Aber vergiss nicht, Jesus Christus ist es, der dich zum Tisch einlädt. Jesus Christus ist es, der dir begegnen will. Jesus Christus ist es, der dich erneuern will. So lass dich einladen. Komm zum Tisch. Komm zum Feier. Verbeuge dich vor dem, der sein Leben für dich gegeben hat. Und lass seine Wahrheit, deine Wahrheit erneuern. Dass du seine Gnade in deinem Herzen aufnehmen kannst. Er lädt uns ein. Amen.